Danke. Wir predigen nicht so sehr häufig über Sünde. Wir predigen darüber, aber wir machen da keine Gemeindespezialität daraus. Aber heute müssen wir über Sünde hören, weil das Thema, das ich bekommen habe, lautet: Die gottlosen Nachkommen Kains. Und ich muss gestehen, die Vorbereitung zu dieser Predigt hat mich tief beschämt. Lasst uns miteinander Vaters Buch aufschlagen, im ersten Buch Mose, im vierten Kapitel, ab Vers 16. Erster Mose 4, Vers 16. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Nord, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Hanoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch. Dem Hanoch aber wurde Irad geboren, und Irad zeugte Mehujael, und Mehujael zeugte Methushael, und Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada, und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen. Und der Name seines Bruders war Jubal, dieser wurde der Vater all derer, die mit der Zither und der Flöte umgehen. Und Zilla, auch sie gebar den Tubalkain, den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden. Und die Schwester Tubalkains war Naama. Und Lamech sprach zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Fürwahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Wenn Kain siebenfach gerecht wird, so Lamech 77-fach. Soweit zunächst Gottes Wort. Ich möchte noch mal beten mit uns. Lieber Vater, ich danke dir, dass ich von dir in Dienst gestellt und dazu gerüstet worden bin. Und du kennst alle meine Schwächen und weißt auch, wie meine natürlichen Veranlagungen sind. Ich bitte dich, dass du jetzt gerade bei dieser Predigt auch einen Wächter an meinen Mund stellst, damit nichts Verletzendes, nichts allzu Bestürzendes in dieser Gemeinde innere Unruhe hervorruft. Ich danke dir, dass ich auf dich vertrauen darf. Amen. Zunächst ein kurzer Überblick. Kains Gericht ist typisch für die Strafe, die über das jüdische Volk kam. Gott trieb sie aus wie Kain. Sie wurden Wanderer über die ganze Erde. Sie trugen an sich ein Zeichen und jedermann ist gegen sie. Kain ging mit seiner Frau, also einer seiner Schwestern, in das Land Nod. Er erbaute eine Stadt. Was sagt uns das? Das sagt uns, seine Hoffnung richtete sich auf irdische Dinge. Wir kennen den Fortgang seines Geschlechts. Mit Lamech begann die Vielweiberei. Jubal wurde der Erfinder von Zither und Flöte und erfand damit die Unterhaltung. Tubalkain arbeitete mit Kupfer und Eisen und erfand so die Technik. Dann gibt es ein Lied. Die Juden nennen es das Schwertlied. Es ist ein Lied trotziger Selbst- und Mordverehrung. Es kennzeichnet den Weg des Menschen ohne Gott, einen Weg, der bis heute unverändert ist. Das Zeitalter schritt fort in Zivilisation, Erfindungen und darin, die fluchbeladene Erde anziehend zu machen. Auf der anderen Seite nahmen Lust, Gewalt, Laster und Verbrechen überhand. Aber Kains Nachkommenschaft war auch religiös und folgte seiner eigenen Art des Gottesdienstes. Daher erscheint der Name El, also Gott, in den Namen einiger seiner Nachkommen. Wenn wir Kains Nachkommenschaft richtig beurteilen wollen, müssen wir bei ihrem Ursprung beginnen. Bei der Mutter aller Lebendigen, bei Eva. Als Adam erkannt und sie schwanger wurde und ihren Erstgeborenen empfing, da nannte sie ihn in ihrer ersten Mutterfreude Kain. Das heißt, der Selbsterrungene, der Selbsterworbene. Denn sie sprach, einen Mann habe ich erworben mit Jahwe. Kain galt ihr als erste Frucht der mütterlichen Kraft, die in ihr wohnte, jener Kraft, die sie unter dem Beistand Gottes und unter der Mitwirkung Gottes erworben hatte. Als sie in ihrer ersten Mutterfreude das männliche Wesen sah, das sie mit der Dahingabe ihrer Kraft als ihr ureigenstes Eigentum erworben hatte, da steigerte sich offenbar ihr mütterliches Hochgefühl zu einem falschen Selbstgefühl. Denn in der Namensgebung zeigte sie schon, dass es ihr selbst auch unbewusst war, die Trübung der Herzensgesinnung, die später bei Kain bewusste Gottesfeindschaft wurde. Hätte Eva noch in ungetrübter Herzensgemeinschaft mit Gott gelebt, sie hätte bei der ersten und größten Gottesgabe, die ein Kind für seine Mutter ist, wohl weniger an das Verdienst ihrer eigenen Kraft gedacht, als an Gott, den Geber der Gabe. Ein weiteres. Elternherzen vergessen nur zu leicht, dass aus dem Menschen nicht nur das wird, was er von ihnen empfangen hat, von den Eltern. Und dass er in seinen Naturanlagen ein Erbe besitzt. Er wird sich vielmehr in voller Freiheit seines eigenen Willens entscheiden, was aus ihm wird. Denn er hat die Wahl, ob er ein Ebed Adama, das heißt ein Knecht der Erde, oder ob er ein Ebed Yahweh, ein Knecht Gottes sein will. Mag man mir vorwerfen, ich sehe nur schwarz und weiß, es gibt keine andere Möglichkeit. Nun sehen wir uns einmal an, welche Entscheidung hier getroffen wurde. Erst einmal müssen wir feststellen, dass sich Abel im Naturell durchaus nicht von seinem Bruder Kain unterschied. Nanu, werdet ihr sagen, wie kann das sein? Nun, sowohl Abel als auch Kain waren Söhne von Adam und Eva. Beide hatten die Natur ihrer Eltern geerbt. Sie konnten sich also im Naturell gar nicht unterscheiden. Den Schnitt macht hier die Entscheidung der beiden, wie sie leben wollten. Worin lag dann also die große Verschiedenheit der beiden? Die Antwort ist so einfach, wie das Evangelium von der Gnade Gottes sie nur machen kann. Die Verschiedenheit von Kain und Abel lag nicht in ihnen selbst, sondern ausschließlich in ihren Opfern. Die Geschichte Abels zeigt, auf welchem Boden allein man sich Gott nahen kann. Sie zeigt, was die Grundlage deiner Stellung vor Gott ist, was die Grundlage deines Verhältnisses zu Gott ist. Sie belehrt uns deutlich, dass wir nicht mit etwas, was Natur hervorbringt, Gott nahen können. Sie zeigt vielmehr, dass wir außerhalb von uns selbst die Grundlage unserer Verbindung mit dem heiligen Gott suchen müssen. Außerhalb von uns selbst, nicht in uns. Und zwar in der Person und in dem Werk eines anderen. Kain opferte dem Herrn von der Frucht einer verfluchten Erde. Er opferte ohne Blut, das den Fluch hätte beseitigen können. Er brachte ein unblutiges Opfer dar, weil er keinen Glauben hatte. Sein Opfer zeigte nicht die geringste Anerkennung der Tatsache, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt, weil der Lohn der Sünde eben der Tod ist. Kain war, wie wir alle, ein Sünder. Und deshalb stand der Tod zwischen ihm und dem Herrn. Er brachte aber kein geopfertes Leben dar, um den Ansprüchen der Heiligkeit Gottes zu genügen oder um seinem eigenen Zustand als eines Sünders zu entsprechen. Er behandelte den Herrn wie irgendjemand seinesgleichen, der die sündbefleckte Frucht einer verfluchten Erde wohl annehmen konnte. Kain verriet völlige Unwissenheit hinsichtlich der Forderungen Gottes und erkannte auch nicht seinen eigenen Charakter und seine Stellung als verlorener und schuldiger Sünder. Er kannte nicht den wahren Zustand der Erde, deren Frucht zu opfern er sich anmaßte. Jetzt könnte die menschliche Vernunft fragen, ja, was könnte dann ein annehmbareres Opfer für Gott sein? Was könnte ein Mensch Besseres darbringen als das, was er durch die Arbeit seiner Hände im Schweiße seines Angesichtes errungen hat? Aber Gott denkt ganz anders. Und der Glaube befindet sich stets in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Gott lehrt, und der Glaube erfasst das auch, dass ein geopfertes Leben erforderlich ist. Anders ist es unmöglich, Gott zu nahen. Ein Sünder, der ohne Vergebung in die Gegenwart des Herrn tritt, um ein unblutiges Opfer darzubringen, kann sich nur der höchsten Anmaßung schuldig machen. Keins Opfer ohne Blut war trotz seiner Mühe, wie jedes andere Opfer dieser Art, ganz und gar wertlos. Wie viele laufen draußen in der Welt umher und rackern sich ab in dem Wohlgefühl, das, was sie da mit eigener Hände Arbeit schaffen, das werden sie als Gabe Gott bringen. Kain meinte jedoch, wie alle diese, von denen ich gerade sprach, auf diese Weise Gott nahen zu können. Und bis heute denkt jeder nur äußerlich religiöse Mensch genauso. Kain hat im Lauf der Zeit viele Millionen Nachfolger gehabt. Der Kain-Gottesdienst hat sich über die ganze Erde verbreitet. Dieser Gottesdienst ist der Gottesdienst jeder unbekehrten Seele. Und er wird gepflegt und gehegt durch jedes falsche Religionssystem unter der Sonne. Es ist bezeichnend für Kains innere Haltung, dass er auch nach dem schweren Verbrechen des Brudermordes weniger von seiner verbrecherischen Tat sprach, als von den Folgen, die ihm daraus erwachsen sind. Er kam nicht zum Bewusstsein seiner Schuld durch den Gedanken an das, was er seinem Bruder getan hatte. Zu diesem Bewusstsein brachte ihn das, was er sich damit selbst angetan hatte. Seine Seele beschäftigte sich nicht mit der Vergebung des Verbrechens, das er begangen hatte, sondern mit dem Fluch, der nun auf seinem Leben lag. Kain erkannte nun, dass er eigentlich in seinem Bruder sich selbst gemordet hatte, dass er sich selbst zu einem Heimatlosen, zu einem Gemiedenen auf der Erde gemacht hatte. Kain fand also nicht so sehr seine Schuld als unerträglich, sondern vielmehr den Fluch, von dem sein Verbrechen begleitet war. Er fühlte, dass die Folge seiner Tat nichts Geringeres bedeutete als völlige Verlassenheit. Verlassen von Gott, verlassen von Menschen, verlassen vom Erdboden, der ihm seine Frucht versagte. Was er bereute, war nur das, was er durch seine Tat verloren hatte. Nicht aber die Tat selbst mit ihrem Verbrechen gegen seinen Bruder. Durch diese furchtbare Tat verlor er fortan alles. Die Erde, das Angesicht Gottes, den Nächsten und sich selbst. Er verlor alles. Kain zog sich zurück. Er emigrierte sowohl räumlich als auch innerlich. Räumlich flüchtete er in die Verbannung, in das Land Not, in das er auswanderte. Not bedeutet nichts anderes als Fluch und Verbannung. Wie hatte der Herr zu ihm gesagt? Unstet und flüchtig sollst du sein. Gleichzeitig ging Kain in die innere Emigration, als er von dem Angesicht des Herrn fortging und sich in Nord niederließ. All sein inneres Sinnen, all sein Denken war jetzt darauf gerichtet, sich durch eigene Kraft auf dieser Erde zu behaupten, die ihm ihren Segen verweigerte, dieser Erde, auf der er nun unstet und flüchtig geworden war. Was ihm blieb, war nur seine eigene Persönlichkeit. Das eigene Maß an geistigen Kräften und natürlichen Fähigkeiten, wie sie jeder gesunde Mensch in sich trägt. Diese geistigen Kräfte, diese Persönlichkeit verbanden sich nun zu dem Boden, auf den er seine Existenz gründete. Die Gelegenheit dazu fand er nicht auf dem Lande. Er fand sie im Städtebau. Die Stadt ist immer ein Komplex von Menschen, wo der Einzelne sich sein Fortkommen, sein persönliches, sein eigenes Fortkommen aus den Kräften der anderen zu schaffen versucht. Auf dem Lande wird der Acker und in der Stadt wird der Mensch kultiviert. Des Städters Acker sind seine Kräfte, sein Geist und seine Fähigkeiten. Es ist bezeichnend, dass das erste Städteleben mit Kain beginnt, der sich vom Boden gelöst hatte. Durch die Zusammenziehung vieler Menschen verschaffte er sich eine neue Existenz. Nur auf diesem Boden konnte Kain seine rein natürlichen Kräfte losgelöst von Gott entfalten. Nicht der Acker, den er bebaute, sondern der Mensch, den er kultivierte, lieferte ihm das Brot, das er aß. Bis heute wird es kainitischen Naturen nirgends so leicht, vom Schweiß der anderen zu leben wie in der Stadt. Und so begann mit Kain die Kultur der alten Welt, die in der Menschheitsgeschichte dominierend wurde. Wir sehen das vor allem, wenn wir uns die Hochkulturen der menschlichen Geschichte betrachten, die immer mit Macht, Gewalt, Unterdrückung und dem persönlichen Streben an die Spitze zu kommen verbunden gewesen sind und es bis heute sind. Wir brauchen uns nur anzuschauen, wie es in einem Wahlkampf zugeht bei uns. Kain setzte einen geistigen Stempel auf die Lebensrichtung der ihm nachfolgenden Geschlechter. Die Willensrichtung der damaligen Welt war daher nur auf den Aufbau einer Kultur ohne Gott und auf die Erweiterung der eigenen Macht eingestellt. Es war der große Versuch, sich auf Erden dauernd eine Existenz zu schaffen, ohne Gott, allein aufgrund von Machtentfaltung, Erfindung, Industrie und Städtebau. Und wenn ihr über die großartigen Errungenschaften und Entdeckungen und Erfindungen von Menschen hört oder lest, die unsere Geschichte anfüllen, dann möchte ich euch daran erinnern, dass menschliche Geschichte die Lüge ist, auf die man sich geeinigt hat. Die Geschichte schreibt immer der Sieger. Das zeigt sich bereits in den Namen der Nachkommen Kains. Mit dem Namen eines Kindes ist immer ein Erlebnis der Seele verbunden. Ein tief empfundener Schmerz, eine unerwartete Freude, eine schwere Enttäuschung oder eine freudige Hoffnung. Man will die Erinnerung an das Erlebte festhalten und deshalb macht man das Kind mit seinem Namen zum Träger dieser Erinnerungen. Immer wieder erinnert man sich daran und sagt, na, wir haben unseren Sohn so genannt, weil. Man macht ihn zu dem lebendigen Buch, in das man seine tiefsten Seelenerlebnisse für die Zukunft hineinschreibt. Deshalb nannte Kain seinen Erstgeborenen Hanoch. Hanoch heißt Rüsten üben. Nur in sich selbst fand er die Quelle seiner Segnungen Und in der Entfaltung seiner Macht sah er die Garantie seiner Bewahrung. Je eher ich zuschlage, desto weniger hat der andere eine Chance zuzuschlagen. Darin sah er die Garantie der Entwicklung und des Ausbaus von dem, was er begonnen hatte. In seinen Kindern erwartete er eine Zukunft in einer Art tierischer Selbstbehauptung. Wir wissen, dass der Wiedergeborene nicht aus dem Willen des Mannes und nicht aus der Natur das Licht der Welt erblickt hat. Nur in sich selbst fand er die Quelle seiner Segnungen und in der Entfaltung seiner Macht die Garantie seiner Bewahrung. Auf dieser Stufe ist das Leben und das Verhältnis von Mensch zu Mensch in seinem tiefsten Wesen nichts anderes als der gnadenlose Kampf aller gegen alle, jeder gegen jeden, wo der Stärkere zum Fluch des Schwachen und der Schwache zum Rebellen des Starken wird. Dieser Hanoch trat sein Erbe an seinen Sohn Irad ab. Irad heißt Flüchtiger, Schnellläufer oder auch Wildesel. Darin verkörperte sich der weitere Niedergang, der mit Kain begonnen hatte. Man sah nur in der Ungebundenheit, in der Unabhängigkeit das Leben, das man ersehnte und erstrebte. Ist es nicht auch heute so? Ist es nicht sogar auch bei uns so? Man empfindet alles als eine unliebsame Knechtung, was der Mensch sich auf den verschiedenen Gebieten, auf denen er lebt, auf den Gebieten des politischen Lebens, des gesellschaftlichen Lebens, des kulturellen Lebens und des sozialen Lebens, aus Rücksicht auf das Wohl des Nächsten an Beschränkungen auferlegen muss. Wieso steht der mir jetzt im Weg? Kann der nicht ein bisschen vernünftiger fahren? Was macht der denn da vorne? Wieso wird der mir vorgezogen bei der Beförderung? Was kann der besser als ich? Und so weiter. Die Wortwurzel von Irad kann auch Glut bedeuten. Sowohl Glut der Leidenschaften als auch Glut des häuslichen Herdes. Wie sehr sich dieser Irad auf sich selbst einstellte, um im Zusammenleben der Menschen seine Ordnung zu schaffen, seine Ordnung, damit der häusliche Herd nicht unterginge, das geht aus dem Namen hervor, den er seinem Erstgeborenen zu geben wagte. Irad nannte seinen Sohn Mehujael. Mehujael heißt einer, in dem die Gnade Gottes verlöscht ist. Einer, in dem die Gnade Gottes verlöscht ist. Irad übertrug nun seine innere, von Gott gelöste Geistesrichtung ganz bewusst auf seinen Sohn, damit dieser Sohn, der jetzt noch passiv, er konnte ja selbst nichts dazu tun, diesen Namen empfing, später zu einem bewusst Handelnden werden sollte. Dieser Wunsch Irads fand Erfüllung. Als Mehujael zum Mannesalter herangewachsen war und jetzt eine neue Generation begründen wollte, da nannte er sich selbst bei der Geburt seines erstgeborenen Sohnes nicht mehr Mehujael, sondern Mehiael. Mehiael heißt einer, der das Göttliche auslöscht. Also nicht einer, in dem das Göttliche verlöscht ist, passiv, sondern einer, der das Göttliche auslöscht, aktiv. Mehiael wurde der Vertreter eines bewussten Unglaubens, der Typus jenes Atheismus, der bewusst in der Lüge die Wahrheit im menschlich-dämonischen das Göttliche, im Vergänglichen das Ewige verehrt. Wie es im Römerbrief heißt, sie haben das Bild des unverweslichen Gottes zu dem von verweslichen kriechenden Tieren gemacht. Der Enkel dieses Mehiael war Lamech. Lamech heißt Niederstrecker, Überwinder, Krieger. Schon sein Vater Methushael war ein Gottesheld genannt worden. Methushael heißt Gottesheld. Er trug diesen Ehrennamen aber nicht, weil er vielleicht eine innere Einstellung zu Gott gefunden hätte oder weil er vielleicht im Widerspruch zur Geistesrichtung seiner Zeit gestanden hätte. Er war im Gegenteil ein Mann der Kriegswaffe, ein Schwertritter. Heute würden wir sagen, ein Warlord. Und seine Heldenhaftigkeit lag im äußerlichen Kampf und nicht im innerlichen Segnen. Gott schafft sich keine Helden auf dem Boden seines Volkes. Er schafft sich Apostel und Propheten. Deren Größe lag immer in dem, dass sie ihr Leben verloren, um das ihrer Brüder zu gewinnen, nicht umgekehrt. Der Niederstrecker Lamech wurde der harte Mann, der mit eiserner Faust alle Gegner niederschlug, die sich ihm und dem von ihm erstrebten Kulturprogramm widersetzten. In ihm feierte die kainitische Geschichtsentwicklung den starken Mann, nachdem er auch bekanntermaßen bis heute immer wieder mal gerufen wird. Der starke Mann, der alles richten soll. Dieser Lamech verschaffte der damaligen Kulturwelt höchste Geltung und scheinbar die am meisten gesicherte Zukunft. Er heiratete zwei Frauen. Die erste hieß Ada, das heißt die Schmucke. Heute würden wir sagen die Herrliche. Der Name der zweiten war Zilla. Das heißt Erquickung. Das von Kain schon mit seinem Städtebau begonnene Gemeinwesen musste in letzter Konsequenz zur Bildung eines Reiches, zum Staat führen. Diesem Reich fehlte aber die verlorene Gottesherrschaft und Gottes Führung. Deshalb musste im kainitischen Staatswesen die Theokratie, also die Herrschaft Gottes, durch menschlichen Despotismus ersetzt werden. Der Staat musste sich in Politik und Kultus teilen. Der Politik fehlte aber immer die Liebe und damit die Freiheit. Denn sie war immer kalt und unberechenbar und konnte nur durch Gewalt den Staat erhalten. Dem Kultus hingegen fehlte der Glaube, das persönliche Verhältnis des Einzelnen zu Gott. Deshalb musste Michael kommen und diesen fehlenden Glauben durch seinen Aber und Unglauben ersetzen und ihm Tempel und Altäre erbauen. Wie hat Lenin gesagt? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn ich die Religion des Menschen kontrolliere, dann kontrolliere ich den Menschen. Lamech, dem starken Mann jener Tage, wurden 3 Söhne geboren, durch die sich das ganze Kultur- und Stadtleben rasend entwickelte. Allen dreien gab Lamech sehr bezeichnende Namen. Namen, die seinen geistigen Charakter zum Ausdruck brachten. Zur Macht, durch die man sich bisher behauptet hatte, kamen durch Jabal und Jubal und Tubal-Kain jetzt der Erwerb, die Kunst, die Industrie und die Pflege der Schönheit hinzu. Also die Stützen der kainitischen Gesellschaft, Machterhalt, Erwerb, Kunst, Industrie und Pflege der Schönheit. Schaut euch heute mal um draußen. Machterhalt? Braucht ihr euch nur die Nachrichten anzusehen. Erwerb? Das absolute Hauptthema. Keine Nachrichten mehr ohne Börse. Die Kunst wird in den Himmel gehoben. Jeder, der künstlerisch irgendetwas von sich gibt, wird zum Schöpfer. Die Industrie, wenn wir die abschaffen würden, dann würden wir in diesem Land alle untergehen, sagt die Politik. Die Pflege der Schönheit. Ich denke mal, jeder zweite Werbespot und jede zweite Großanzeige in irgendwelchen Zeitschriften oder im Fernsehen beschäftigt sich mit Kosmetika und Ähnlichem. Lamech nannte seinen Erstgeborenen Jabal. In Jabal haben wir eine aktive Personalform, vom Wort her, grammatikalisch, die ihn als einen Mann bezeichnet, der Werte schafft. Also Jabal, Mann der Werteschaft. Vielleicht erblicken wir in ihm den Begründer rationaler Viehzucht oder den ersten Kaufmann, den ersten, der den Wert eines produzierten Überflusses erkannte und der lernte, diesen Überfluss an andere zu verkaufen. Jabal schuf den wertebringenden Stand und wurde so der Ahnherr der verdienenden Klasse. Über seinen Bruder Jubal haben wir bereits vergangenen Sonntag sehr viel gehört. Jubal, das heißt Schall, Klang, Lärm des Widerhorns. Jubal wurde der Vater der Kunst. Er war der erste aller Harfen- und Flötenspieler. Und Jubal ist grammatikalisch eine passive Namensform. Sie drückt bereits aus, dass er nicht produzierte, sondern von der Produktion der anderen abhängig war. Dennoch konnte Jubal von seiner Kunst offenbar leben. Denn je mehr das Erwerbsleben den Menschen knechtet und ihn zum Sklaven erniedrigt, desto mehr sehnt er sich nach Stunden der Ungebundenheit, nach Stunden der Entspannung. Entspannung, in der die Seele das Gleichgewicht finden soll. Es ist eine Erscheinung, die man überall beobachten kann. Je mehr ein Volk dem Zwang der Produktion unterworfen ist, desto stärker pflegt es die Kunst in jeder denkbaren Form. Das kann man beispielsweise an der deutschen Geschichte nachvollziehen, wenn wir bedenken, in welcher Armut und mit welchem, Russe würde sagen, Roboten, die Menschen im 18. Jahrhundert in Deutschland ihren mageren Broterwerb verdient haben und wie gerade in dieser Zeit in der Klassik die Künste zu einer ungeahnten Höhe gestiegen sind. Goethe, Schiller, Beethoven und so weiter. In diesem Streben nach Freude und Harmonie der Seele wurde die Kunst unabsichtlich eine Zeugin der wunderbaren Wahrheit, dass der Mensch noch höhere Bedürfnisse hat. Höhere Bedürfnisse als materiellen Wertbesitz, wie er durch Jabal geschaffen wird. Dennoch schafft es die Kunst, bei aller Gestaltungskraft, die sie hat, nicht, den Menschen von seiner äußeren Versklavung zu erlösen. Die Kunst kann den Menschen nicht die innere Harmonie des Herzens wiedergeben, weil die nur in Gott zu finden ist. Im dritten Sohn erblickte Lamech den Stolz seiner Familie und des ganzen kainitischen Geschlechtes. Er hieß Tubal-Kain und schuf die Mittel, die Werkzeuge für Erwerb und Kunst, die Industrie. Der eigene Geist wurde nun der Acker von Kains Geschlecht. Jetzt produzierte es die Mittel und mechanischen Werkzeuge, die Werkzeuge, die die Produktion des Ackers, des echten Ackers, durch andere steigerten. Das Land musste den Segen seiner Äcker zur Stadt bringen, damit es des Fortschritts der städtischen Industrie teilhaftig werden konnte. Schließlich wurde dem Lamech von Zilla noch eine Tochter geboren. Diese nannte er Naama, das bedeutet so viel wie die sinnlich Schöne. Wer den Weg dieses Fortschritts ohne Gott wählt, geht den Weg Kains, der in Judas 10 bis 16 dargestellt ist. Auf diesem Weg eilen bis heute Millionen dahin, die in ihrem Charakter keineswegs das religiöse Element entbehren. Vielmehr opfern sie Gott gerne etwas. Sie tun gerne etwas für Gott und sie halten es für richtig, ihm die Ergebnisse ihrer Arbeit darzubringen. Aber Hand in Hand damit geht die Anstrengung, die Welt zu veredeln und das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Das Heilmittel Gottes, die Liebestat Jesu am Kreuz auf Golgatha kann reinigen. Aber Man hat es verworfen, dieses Heilmittel. Die Anstrengung des Menschen will verbessern und an die Stelle dieses Heilmittels treten. Das ist der Weg Kains. Lasst uns das kurz nachlesen in Judas. Judas ab Vers 10. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Alles, was sie aber von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben. Und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Tausenden Gericht auszuüben, gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Das ist der Weg Kains. Wie in den Tagen Kains, die Klänge der Lautenspieler und Pfeifer den Schrei von Abels Blut übertönt haben. So hört das Ohr des Menschen auch jetzt lieber andere Laute als die Sprache Golgathas. Sein Auge blickt lieber auf andere Dinge als auf den gekreuzigten Christus. Es wird nicht nur den Bedürfnissen des Geschöpfes höchst und größtmöglich entsprochen, sondern menschlicher Erfindungsgeist ersinnt auch unaufhörlich Dinge, die ihm begehrenswert erscheinen. Wir brauchen uns nur anzuschauen, wie viele verschiedene Modelle es von allem Möglichen gibt. Das ist nur für die Lust der Augen. Ich muss nicht als Mensch die Wahl zwischen, ich weiß nicht wie viel genau, aber zwischen etwa 750 verschiedenen Automodellen auf der Welt haben. Wenn ich ein Auto habe, das mich fortbewegt, von einem Punkt zum anderen Punkt bringt, was kann ich mehr haben? Wenn ich mir Gedanken darüber machen muss, ob ich lieber den roten oder den grünen oder den blauen Toaster kaufen soll, habe ich nicht noch andere Dinge, wofür ich meinen Geist verschwenden kann? Nur mal so als Beispiel. Ja, der Mensch begehrt diese Dinge nicht nur. Er bildet sich sogar ein, dass das Leben ohne sie unerträglich sein würde. Und in Verbindung damit gibt es eine Fülle sogenannter Religion. Dieses Wort kommt von dem lateinischen Religio und heißt keineswegs, wie die katholische Kirche behauptet, der Glaube, sondern es heißt schlicht und einfach lateinisch, ich verbinde zurück. Religio, ich verbinde zurück. Aber der Mensch kann sich nicht von sich aus zu Gott hin zurückverbinden. Und genau deshalb hat Gott uns seine Hand gereicht und uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Religionen sind also kein Weg zu Gott. Sie führen allesamt, alle Religionen, in die Irre und hindern Menschen daran, das Vaterherz Gottes zu erreichen. Sie gehen alle den Weg Kains. Genau deshalb haben wir keine Religion. Wir haben vielmehr einen festen Glauben an den, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Unser Blutopfer, durch das wir versöhnt sind mit dem heiligen Gott. Amen.